Auch die Vorstellung, jemand bringt eine Identität mit, ist ja schon eine sehr spezifische. Und viele Positionen in dem Feld der feministischen Epistemologien würden so eine Vorstellung von Identität zurückweisen.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mit einem sehr spannenden Thema heute. Wir haben ja hier, Jens und ich, in einem Special neulich über Miranda Fricker und ihr Buch Epistemische Ungerechtigkeit gesprochen, in dem es ja darum ging, dass Menschen aufgrund von Identitätseigenschaften eventuell seltener geglaubt wird, sie also an der Wissensproduktion, könnte man sagen, nicht im gleichen Maße teilhaben können wie andere. Eine ganz spannende Idee. Wir haben ein bisschen weiter auch über feministische Philosophie hier schon in den Specials geredet, als wir über Amiya Srinivasans Buch The Right to Sex gesprochen haben. Und jetzt ist bei Suhrkamp ein Sammelband, ein Reader erschienen, der feministische Epistemologien heißt und diese Themen nochmal berührt und nochmal stärker ausbreitet mit ganz unterschiedlichen spannenden Beiträgen. Und ich freue mich jetzt sehr, mit den beiden HerausgeberInnen sprechen zu können, Katharina Hoppe und Frieda Vogelmann. Schönen guten Tag.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, danke auch von meiner Seite.
Frau Hoppe, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie, Herr Vogelmann, sind Professor für Epistemology and Theory of Science an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Vielleicht erstmal die grobe Frage, wie kam das denn überhaupt zu diesem Projekt, zu diesem Buch, Frau Hoppe?
Puh, das hat natürlich, wie das oft so ist bei solchen Sachen, eine lange Vorgeschichte der gemeinsamen Auseinandersetzung, des gemeinsamen Nachdenkens. Frieda und ich kennen uns seit einigen Jahren, sagen wir es mal unbestimmt, also schon recht lange, und haben ein gemeinsames Interesse in Fragen der kritischen Wissensproduktion im allerweitesten Sinne. Frieda wird das wahrscheinlich gleich selbst über sich auch sagen, dass er das dann nochmal stärker vertieft hat jetzt so in den letzten 5 bis 10 Jahren. Bei mir war das immer ein Hauptinteresse, gerade auch in der feministischen Tradition. Ich habe promoviert zu Donna Haraway, die ja eine wichtige Vertreterin ist von so feministischen Epistemologien. Und genau, dadurch, dass wir viel in Kontakt standen, wechselseitig Texte, Korrektur gelesen haben und immer auch uns ausgetauscht haben, haben wir irgendwann gedacht, vielleicht wäre es schön, nochmal gemeinsam etwas herauszugeben, was aber gar nicht unbedingt jetzt nur oder vorrangig neue Forschungsbeiträge versammelt, sondern wirklich nochmal so eine Lücke schließt an dem, was wir jetzt genannt haben, Genese, Grundlagen und Gegenwart feministischer Epistemologien. Also einerseits nochmal ein bisschen nachzeichnet, woher kommt es eigentlich? Also was sind auch fundierende Texte dieser Denktradition, wo es natürlich auch schon sehr viele Vorarbeiten gab, auch im deutschen Sprachraum, gar keine Frage. Aber einige der Schlüsseltexte, aus unserer Sicht zumindest, waren bis heute nicht übersetzt. Welche das sind, können wir ja vielleicht später nochmal genauer besprechen. Aber das war sozusagen eine Überlegung oder eine Ausgangsüberlegung von uns. Und andererseits ging es uns auch darum, so ein bisschen mal eine Schneise zu schlagen durch diesen mittlerweile auch sehr unübersichtlichen Diskurs und zu fragen, was sind eigentlich die wichtigen Themen, die jetzt so weiterentwickelt werden sollten, müssten, könnten und auch schon weiterentwickelt werden. Und was hat das eigentlich mit der Gegenwart zu tun? Das waren, glaube ich, so die Motive, die uns angetrieben haben. Und wir hoffen, mit der Textauswahl auch so Anregungen zu liefern, um eben auch auf politische, gesellschaftliche Problemlagen Antworten zu finden, die im weitesten Sinne mit diesen Themen zu tun haben. Was das ist, können wir ja vielleicht auch später dann noch ein bisschen vertiefen. Ja, aber Frieda, ergänz mal.
Das ist eigentlich, glaube ich, schon, sind das die wesentlichen Motive. Ich würde nur eines noch nennen, und das ist ein ganz hemdsärmeliges Motiv, nämlich, dass wir immer wieder in der Lehre vor dem Problem standen, dass wir die Texte eigentlich nicht auf Deutsch verfügbar haben. Natürlich kann man die dann auch auf Englisch unterrichten, aber in unserer Erfahrung erzeugt es oft eine zweite Hürde, weil viele dieser Texte schon in sich sehr komplex und sehr voraussetzungsreich sind. Und eine Zeit lang haben wir dann immer geklagt, dass irgendjemand müsste das doch mal übersetzen und es wäre unverständlich, warum nicht. Und irgendwann reifte dann, glaube ich, die Einsicht, na gut, wenn uns das niemand frei Haus liefert, dann müssen wir das wohl selber ma machen, beziehungsweise wir haben es ja nicht selber übersetzt, aber wir müssen den Anstoß liefern, dass da eine Übersetzung gemacht wird.
Im Vorwort steht auch drin, wir schließen mit dem Appell, die feministische Epistemologie und ihre wichtigen politischen Einsichten erneut zu entdecken, um in Diskussionen um Postfaktizität und Identitätspolitik nicht hinter ihr Reflexionsniveau zurückzufallen. Das fand ich ganz beeindruckend, den Satz, weil es ja so eine seltsame Latenz gibt, hat man das Gefühl, zwischen dem, was so öffentlich diskutiert wird und dem, wie das akademisch schon mal vielleicht diskutiert worden ist, ohne zu sagen, heute in identitätspolitischen Debatten werden nur Talking Points aus den 70er Jahren wieder gekaut, aber manchmal ist das ja schon erstaunlich, man hat ja manchmal das Gefühl, ah ja, das an Universitäten wurde manches vielleicht schon mal tiefer besprochen, als es auf Instagram-Kacheln oder so der Fall sein kann. Ich würde auch, wenn es jetzt man auch vielleicht da später erst zu hinkommen kann, trotzdem mal fragen wollen, war das auch ein Bedürfnis, so wie das hier steht, irgendwie mit diesem Reader auch ein jemandem etwas an die Hand geben zu können, um in aktuellen Debatten um diese Themen vielleicht ein bisschen tiefgründiger recherchieren zu können?
Ja, also Katharina hat darauf, glaube ich, gerade schon hingewiesen. Tatsächlich glauben wir, dass nicht nur die aktuellen Texte aus dem Reader, sondern gerade auch die, die wir unter Genese einsortiert haben, also frühe Klassiker des Feldes, dass die einem eine Menge an Überlegungen, Anregungen liefern können, sowohl für Diskussionen, in denen es um die Rolle von Wahrheit oder Unwahrheit in der Politik geht, als eben auch in so identitätspolitischen Überlegungen. Und ich mache das jetzt mal, spitze das mal polemisch auf einen Punkt zu. Ich glaube zum Beispiel, dass das, was heutzutage oft aktivistisch als standpunkttheoretische Positionierung begriffen wird, weit hinter die selbstkritischen Diskussionen, die in der feministischen Erkenntnistheorie schon gelaufen sind, zurückfällt. Ja. Also beispielsweise die Idee, dass aus der Identität, also und aus bestimmten Erfahrungen bereits ein epistemischer Vorteil oder so folgt. Das sind ja genau die Debatten, die in den 80er Jahren in diesem Feld gelaufen sind und der einhellige Konsensus, das kann man, glaube ich, schon für dieses ansonsten sehr streitfreudige Feld sagen, der einhellige Konsensus ist, nein, einen Automatismus gibt es da natürlich nicht. Und eigentlich haben den nicht mal die ganz frühen Theoretikerinnen behauptet. Und in der Hinsicht, ja, also ich glaube, manches, was da auf so Instagram-Kacheln verbreitet wird, fällt genau hinter diese Ideen zurück, oft in einer gut gemeinten Absicht. Ja, aber eine gut gemeinte Absicht reicht halt nicht.
Vielleicht, genau, bevor wir zu Aktuellem nochmal kommen, können wir nochmal an die Anfänge zurück. Wie fängt das denn an überhaupt? Also bevor jemand sagt, wir müssen jetzt feministische Epistemologie erarbeiten, dass überhaupt Wissensproduktion so im akademischen Bereich aus feministischer Sicht kritisiert wird?
Ja, also das ist ein ganz interdisziplinäres Unterfangen und gar nicht nur in der Philosophie und Sozialwissenschaft angesiedelt, sondern selbst auch eine kritische Befragung, Auseinandersetzung mit ganz unterschiedlichen Disziplinen. Ganz wichtig ist da gewesen die Biologie, das ist vielleicht naheliegend, ne? Klar, gab es sozusagen die Fantasie, die es ja bis heute gibt, dass die Biologie sozusagen die klaren Antworten darauf liefert, wo Geschlecht herkommt, was Geschlecht ist und so weiter. Das wurde also nicht nur jetzt durch sowas wie Genetik oder Forschung, mikrobiologische Forschung, sondern zum Beispiel auch so primatologische Fragen oder so. Das wurde aus feministischer Perspektive aufgegriffen, hinterfragt, die Vorannahmen dieser Wissensproduktion kritisch beleuchtet und eben gezeigt. Und das ist dann erstmal einfach nur so eine Art Korrektur, wenn Sie so wollen, an den hegemonialen oder an den, ich sag mal, Normalwissenschaftsbeständen zu sagen, na ja, hier ist ein blinder Fleck oder hier kann ich zeigen, dass da ein Bias vorliegt, der so die Daten halt auch verändert. Ja? Also welche Voraussetzungen sie machen, macht natürlich etwas mit ihren Beobachtungsdaten beispielsweise. Also diese Nachweise gab es in vielen, vielen Disziplinen. Ich habe jetzt Primatologie und Biologie genannt. Es gab auch kritische Auseinandersetzungen später dann mit den Neurowissenschaften. Solche Sachen sind natürlich interessant, weil die auch...
Haben Sie ein Beispiel vielleicht für so eine Sache, die man sagen kann, wo jemand mal gesagt hat, Moment mal, das ist irgendwie, da liegt ein falscher Bias vor, das müssen wir anders betrachten?
Also ein Beispiel könnte sein, die kritische Auseinandersetzung mit der Man-the-Hunter-These beispielsweise, also Männer, die Jäger, dass eben gezeigt werden konnte, dass sich diese Lebensweise in der Form nicht ganz so nachweisen lässt, weil die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung überhaupt nicht so, wie soll ich sagen, in Kraft gesetzt war, so stattgefunden hat, wie wir das heute kennen. Ja? Also eine Trennung zwischen privat und öffentlich zum Beispiel gab es zu der Zeit noch nicht und auch eine Aufteilung der Tätigkeiten in dieser Form noch nicht in der Weise. Ja, das konnte dann nachgewiesen werden, dass das vor allen Dingen etwas damit zu tun hat, wie die bürgerliche Gesellschaft oder die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft eingerichtet ist, dass man überhaupt darauf kommt, das Wenige, was wir über diese Zeit wissen, so zu deuten.
Stimmt, wir hatten eine Folge zur Steinzeit gemacht und da meinte meine Gesprächspartnerin auch, dass wir sehr viel reingelegt haben aus unserer bürgerlichen Gesellschaft daran und dann überlegt haben, das ist wahrscheinlich damals auch so gewesen.
Also das hat natürlich eine sehr, sehr projektive Dimension, gerade wenn es um so Familienmodelle geht, ne? Weil da natürlich sehr viel auch dran hängt gesellschaftlich.
Ich wollte eigentlich nur noch ein Beispiel oder das bekräftigen mit dem, die Vorannahmen, die eben zum Teil stark verzerrt sind, wie die Daten beeinflussen. Und ein minimales Beispiel im Bereich dieser Man-the-Hunter-These wäre eben die Tatsache, dass Forscherinnen nachweisen konnten, dass die Befunde, in denen man zeigen konnte, dass Männer kleine Wildtiere erlegen, als Jagd gewertet wurden und das gleiche sozusagen Erlegen kleiner Wildtiere von Frauen wurde dann als Sammeln beschrieben in den Forschungsdaten. Und das ist schon ein erstaunlicher Prozess, ja, für eine wissenschaftliche Forschung. Also das wäre ein handfestes Beispiel, wie sich solche Vorurteile auswirken können auf den konkreten Beobachtungsprozess.
Interessant, genau. Ich bin aber reingegrätscht mit dieser Nachfrage nach einem Beispiel. Ich glaube, Frau Pe, Sie wollten gerade noch erzählen, wie es dann weiterging.
Also ich glaube, ich wollte einfach nur sagen, dass das so eine Art Voraussetzung war, ja. Also dass man gemerkt hat, durch die Arbeit, durch die Partizipation feministischer Wissenschaftlerinnen in auch gerade auch naturwissenschaftlichen Forschungen ist sichtbar geworden, dass überhaupt solche Verzerrungen überhaupt bestehen. Ja? Und erst dann, in einem zweiten Schritt sozusagen, war klar, vielleicht braucht es auch eine andere Wissenschaftstheorie, eine weniger androzentrische Wissenschaftstheorie, eine Wissenschaftstheorie, die erstmal sozusagen die sozialen Bedingungen, die soziale Durchdrungenheit von Wissensproduktion und sozial bedeutet immer auch von Geschlechterverhältnissen nicht unbeeinflusst zur Kenntnis zu nehmen. Und dann setzt sozusagen auch die der Versuch der Theoretisierung, die feministische Epistemologie ein. Also so kann man das vielleicht beschreiben.
Aber das ist ja spannend, dass es dann mit dem, also quasi mit dem auch Zugang von Frauen zu Universitäten wird dann auch vor allem Frauen in den Universitäten das dann bewusst. Also ist dieser Zugang zum Wissensproduktionsbereich ist eine wichtige Voraussetzung eigentlich für die Kritik, die dann entsteht.
Ja, wobei Zugang klingt jetzt so harmlos, ne? Das lief ja nicht ohne Streit ab und vielleicht sollte man schon sagen, dass da Zugänge erkämpft wurden und auch diese individuellen Ergebnisse in den verschiedenen Disziplinen, ja, also man könnte da bei jedem einzelnen Beispiel reingehen und dann sieht man, wie heftig die Auseinandersetzungen darauf waren, also ja, das stimmt, es ist, glaube ich, man kann das allgemein so, wie wir das auch in der Einleitung beschreiben oder wie Alison Wiley das in ihrem Aufsatz, den wir abgedruckt haben, macht, kann man allgemein sagen, dass es braucht diese Erfahrung, dass feministische Intervention in Forschungsprojekte andere und eben bessere Daten, Ergebnisse, Theorien liefert, um überhaupt den Anstoß zu liefern, zu überlegen, was ist falsch mit unserer philosophisch-theoretischen Konzeption von Wissen, Wissenschaft, Wissenspraktiken. Aber ich glaube, Zugang ist sozusagen verdeckt die Kämpfe, die dafür notwendig waren, ein bisschen unter einem sehr harmlosen Vokabel.
Und man muss natürlich aufpassen, da nicht so eine, jetzt sage ich mal, so eine, wie soll ich sagen, Feminisierung und Feminismus zu verwechseln, ne? Also nur weil weibliche Forschende in manchen Disziplinen eine stärkere Rolle gespielt haben, heißt das noch nicht, dass dabei feministische Forschung rauskam, ne? Es gibt gerade, also für die Primatologie kenne ich das ein bisschen und deswegen beziehe ich mich jetzt darauf immer mal wieder. Aber in der kritischen Analyse des Feldes von Donna Haraway eben, also die hat sich viel mit der Primatologie im 20. Jahrhundert auseinandergesetzt, gibt es sehr schöne ja, Auseinandersetzungen damit zu zeigen, dass dass weibliche Forschende natürlich auch von familialistischen Werten nicht unbeeindruckt sind oder so, ne? Das heißt, eine feministisch positionierte Forschung ist nicht unbedingt eine weibliche Forschung. Heute gilt das wahrscheinlich noch viel stärker, ne? Weil sie natürlich auch als Mann feministisch
Ja.
positionierte Forschung machen können, ne?
Sie sagen aber in der Einleitung auch, dass das immer noch so ein Missverständnis bis heute ist, dass es Ihnen jetzt zum Beispiel auch im Buch um feministische, aber nicht um feminine Erkenntnistheorie geht.
Ja, ich weiß gar nicht. Wir haben das sehr freundlich, glaube ich, geschrieben als ein Missverständnis. In den meisten Fällen würde ich sagen, das ist schon ein bewusstes Missverständnis. Also die Unterscheidung ist doch mittlerweile hinreichend geläufig. Und wenn dann, ich glaube, wir zitieren da einen Vortrag auf dem World Congress for Philosophy von 98, wenn das jemand zu dem Zeitpunkt noch durcheinander kriegt, dann würde ich da schon auch Absicht drin lesen. Ja, also da geht es um eine Diskreditierung eigentlich. Das heißt, eben statt wahrzunehmen, dass hier sozusagen eine feministische Positionierung und vor dem Hintergrund eine bestimmte Wissensproduktion stattfindet, wird dann sozusagen so getan, als ob das so eine Art reiner Differenzfeminismus ist, der da im Hintergrund waltet.
Wie geht es denn dann los, dass tatsächlich die Wissensproduktion dann theoretischer kritisiert wird? Also einer der ersten Texte, den Sie aufführen, ist ja von Nancy Hartzog, Der feministische Standpunkt.
Ja, es ist auch ein bahnbrechender Text, das muss man einfach sagen. Ein Text von 1983 im Original erschienen, also locker 40 Jahre auf dem Buckel. Aber es ist wirklich ein ganz zentraler und wichtiger Text, der aus einer marxistischen, aus einer klassisch-materialistischen Perspektive eigentlich argumentiert und eben sagt, naja, wir haben viel über den proletarischen Standpunkt gelernt bei Marx. Ich möchte jetzt mal gucken, gibt es nicht auch einen feministischen Standpunkt? Und sie, eigentlich sind da zwei Einsichten, finde ich, von besonderer Bedeutung. Das eine ist, dass sie eben sehr stark macht, diese These des feministischen Standpunkts als eine Errungenschaft, also nicht etwas, was immer schon irgendwie einfach da ist. Und weil wir alle weiblich sind oder weiblich gelesen sind, haben wir automatisch ein gemeinsames Interesse, sondern dass das auch erkämpft werden muss. Und natürlich hat der Text auch Probleme und er ist auch in die Jahre gekommen. Ich glaube, da gibt es gar keinen Zweifel dran. Aber das Argument funktioniert eben sozusagen, die gemeinsame Erfahrung von Frauen in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und in der geschlechtsspezifischen Sozialisation schafft so etwas wie günstige Voraussetzungen, um eben auch einen feministischen Standpunkt zu etablieren, der dann dabei helfen kann, auch so etwas wie tatsächlich eine epistemische Überlegenheit einzuführen. Ja? Also eine Sicht auf die Dinge, die eben nicht von Herrschaftsverhältnissen allzu krass verzerrt ist, sondern gerade die Herrschaftsverhältnisse besonders gut sehen kann aufgrund von Unterdrückungserfahrung, aber eben auch dieser gemeinsamen Errungenschaft eines Standpunkts. Vielleicht erstmal so weit, Frieda, oder willst du das ergänzen?
Sie haben gerade gesagt, zwei Einsichten nur
Ach
ganz
so.
kurz. Die
Ja,
erste
genau. Das
ist.
eine ist die Errungenschaft und das andere ist, dass sozusagen eine weniger verzerrte Sicht auf die Verhältnisse möglich ist, womöglich möglich ist, aus dem vom Standpunkt der Unterdrückten aus, wenn er denn errungen wird. Ne? Also ohne die Arbeit ist er auch nicht besser. Aber ähnlich, ne, wie wir es bei Marx haben, dass das Proletariat sozusagen die Ungleichheit oder die Ausbeutungsstruktur im Kapitalismus sehen kann und sichtbar machen kann, würde Herzog eben sagen, diese Beherrschungsstruktur, die auch bei ihr sehr binär gedacht ist, also patriarchal, wenn Sie so wollen, kann sichtbar werden durch die Organisation eines Standpunkts, eines feministischen Standpunkts.
Genau, und vielleicht kann man dann noch ergänzen, ein dritter Punkt, und da kommen wir vielleicht auch zu dem Grund, weswegen das heute ein bisschen überholt und altbackend oft klingt, ist, dass sie sich sehr stark auf eine spezifische Vorstellung der Psychoanalyse stützt, ne? Also der Objektbeziehungstheorie und letztlich die gemeinsame Erfahrung der Frauen als eine beschreibt, die näher an der Natur und stärker relational gefasst ist als die der Männer. Und aus dieser sozusagen anderen Art der gesellschaftlichen Arbeit soll dann auch das bessere Wissen eigentlich entstehen können. Man muss, glaube ich, nicht komplett psychoanalytisch feindselig eingestellt sein, um darin einen Kritikpunkt zu sehen. Und das ist auch, also die starke Orientierung an Marx, die manchmal fast schon schematisch ist, und diese Psychoanalyse, das sind auch die beiden Punkte, die innerhalb der feministischen Epistemologie eigentlich seit Erscheinen des Aufsatzes für die meiste Kritik gesorgt haben. Trotzdem verdanken wir Herzog eben nicht nur den Namen, feministische Standpunkttheorie kommt sozusagen von diesem Aufsatz, ist nur vor diesem Aufsatz eigentlich zu verstehen. Und die weitere Diskussion wurde eben stark davon beeinflusst, dass man gedacht hat, ja, da ist was dran, aber so geht's nicht. Ne? Und dieser Impuls ist dann für ganz viele weitere Theoretikerinnen wichtig, um ihre eigene Vorstellung zu artikulieren. Sei es, indem sie eine andere Form der Standpunkttheorie versuchen zu artikulieren. Wir haben ja hier einige drin. Also würde schon sagen, dass Patricia Hill Collins eine andere Form sozusagen auch einer Standpunkttheorie entwickelt, für die eben diese doppelte Erfahrungsstruktur Unterdrückter wichtig ist, und die kann man nutzbar machen, aber das funktioniert anders und muss sich nicht auf solche steilen psychoanalytischen Thesen stützen. Und das ist sozusagen das eine Wichtige, oder eben dann die Entwicklung bei anderen Theoretikern, die gesagt haben, naja, sozusagen das ist schon wichtig, aber standpunkttheoretisch sollten wir das nicht ausarbeiten, ja. Vielleicht sollten wir sogar auf so Begriffe wie epistemisches Privileg oder so insgesamt verzichten. Also mir scheint, dass man von diesem Text ausgehend sehr viel der Entwicklung in dem Feld verstehen kann.
Und trotzdem sind mir die beiden Begriffe eigentlich noch nicht ganz klar geworden. Was genau heißt Standpunkt und warum ist der Standpunkt eine Errungenschaft? Und Sie haben es gerade gesagt, epistemisches Privileg, also epistemische Überlegenheit, schreiben Sie ja auch oder wird geschrieben. Das bedeutet, ursprünglich war die Idee, wenn ich es richtig verstehe, aufgrund einer auch unterdrückten oder man ist in einer, Amir Srinivasan schreibt in ihrem Buch zum Beispiel auch, man ist quasi in einer Sexklasse, dadurch erkennt man etwas anderes, man hat nicht diesen Herrschaftsblick, und das ist quasi auch eine, verstehe ich das richtig, epistemische Überlegenheit in dem Sinne, dass die Herrschenden selbst gar nicht raustreten können quasi aus der Art, wie sie Wissen produzieren?
Also ich würde anfangen nochmal bei Ihrer ersten Frage nach dem Standpunkt, nicht? Und da ist, glaube ich, die Parallele zu Marx instruktiv und hilfreich. Also die These ist ja nicht bei Marx, dass die Proletarier als Proletarier bereits besser begreifen, wie der Kapitalismus funktioniert. Die These ist, dass aufgrund ihrer spezifischen Stellung im Produktionsprozess sie die Möglichkeit haben, diese Einsicht zu gewinnen. Das heißt, wenn sie jetzt mal ganz orthodox, wenn sie ein Klassenbewusstsein entwickeln. Und Klassenbewusstsein zu entwickeln ist ein politisches Projekt. Das wird einem nicht geschenkt, nur weil man in eine bestimmte Position geboren wird. Und das ist analog zu verstehen zu dem feministischen Standpunkt, und das macht Herzog eben sehr klar und sehr schön verständlich, glaube ich. Die These ist nicht, dass man qua Frau sein, wie sie sagen würde, bereits eine bessere Einsicht in die Unterdrückungsverhältnisse und die Gesellschaft insgesamt hat. Aber es gibt einem die Möglichkeit, dieses bessere Verständnis zu entwickeln, wenn man die politische Arbeit macht, und sie nennt es dann eben feministischen Standpunkt zu entwickeln.
Ja,
So. Also, das ist,
und auch wieder
ja,
nicht zu
sorry.
verwechseln mit einem femininen Standpunkt, ne? Also, um da noch mal kurz, also natürlich hat das bei Herzog noch eine viel stärker differenzfeministische Ausrichtung. Also nicht zu verwechseln mit Frau sein oder feminin sein, ne? Also der feministische Standpunkt, Entschuldigung, das epistemische Privileg ist hier nicht identitär gedacht, ne? Das ist jetzt vielleicht eben schon klar geworden. Was Frieda Vogelmann gerade gesagt hat, dass es um ein politisches Projekt geht, das dann zu entwickeln. Aber es ist wichtig, finde ich, immer wieder zu betonen, dass das eigentlich ein identitätskritisches Projekt ist. Ne? Also was zumindest jetzt nicht einfach Frau sein als Identität denkt und dann kann man von da ausgehend irgendwie alles gut machen und dieses epistemische Privileg einkassieren und so weiter.
Was genau ist das Privileg? Das habe ich immer noch, glaube ich, nicht ganz verstanden.
Das epistemische Privileg ist eigentlich nur ein in meinen Augen etwas unglücklicher Ausdruck für diese Chance, mehr sozusagen eben mehr zu verstehen als diejenigen, die in der Gesellschaft in einer dominanten Situation sind. Ja, und die Ursache, also warum man dieses Privileg hat, das hat für die verschiedenen Autorinnen in dem Band teils sehr unterschiedliche Gründe. Deswegen kann man da nicht sagen, die feministische Epistemologie glaubt, das Privileg an ABC festzumachen, sondern das ist genau eine der Streitfragen. Und die Positionen reichen wirklich von, darüber haben wir schon gesprochen, Herzog. Man kann das daran festmachen, dass Frauen in unseren Gesellschaften andere Arten von Arbeit vollziehen, dadurch ein anderes Bewusstsein entwickeln und auf der Basis sozusagen diesen Standpunkt entwickeln können, der ihnen größere Erkenntnismöglichkeiten liefert. Das kann man sehr viel, das wäre jetzt eine sehr starke These mit einer ziemlich steilen und schwerwiegenden Begründungslasten. Man kann das viel abgeschwächter machen. Alison Wiley wäre ein Beispiel, die sagt, naja, das hat nichts sozusagen mit einer irgendwie binär gedachten Arbeitsteilung zu tun, sondern es hat was mit der Positionierung innerhalb gesellschaftlicher Macht Strukturen zu tun. Und diejenigen, die unterworfen sind, haben tendenziell nicht dasselbe Interesse, die Gesellschaft als gerecht darzustellen, kontrafaktisch, wie diejenigen, die in den Machtpositionen dominant sind, die normalerweise ein Interesse daran haben, das zu erhalten und als gerecht zu verbrämen. Und dieses nicht geteilte Herrschaftsinteresse gibt einem eine Möglichkeit, weniger verzerrt auf die Verhältnisse zu gucken. Das wäre eine sehr viel dünnere Begründungsthese. Und dann gibt es Leute wie Bahr-On, die sagt, den Begriff epistemisches Privileg, den kann die feministische Erkenntnistheorie sowieso nicht nutzen. Das ist eine ganz falsche Vorstellung. Schon der Begriff führt uns komplett in die Irre und wir sollten ihn aufgeben. Um nur mal die Bandbreite darzustellen.
Was ist da das Argument, den aufzugeben? Das finde ich interessant.
Ganz, die These ist eigentlich, oder das Argument ist ein relativ einfaches. Sie sagt, die Vorstellung, dass wir als Feministin begründen müssten, warum wir ein epistemisches Privileg haben, scheint vorauszusetzen, dass wir im Moment gar keine epistemische Autorität haben und diese erst theoretisch herstellen müssen. Und damit setzen wir uns selber immer schon in eine Opferposition, aus der wir dann argumentieren, eben um sozusagen die Überlegenheit zu gewinnen. Und schon die Annahme dieser Opferposition hält sie für falsch. Also für sie ist schon, steckt in diesem Begriff bereits eine gesellschaftstheoretische Analyse der Situation von Frauen, die sie als zu opferzentriert ansehen würde.
Das ist auch ein bisschen so verstanden immer bei ihr, dass sie eine Kritik daran übt, dass es immer so Autorisierungsprozesse braucht. Ne? Also als hätte man als schwarze Wissenschaftlerin oder so, müsste man sozusagen nochmal zusätzlich sich autorisieren als legitime Sprecherin. Ne? Und sie würde sagen, wenn wir sozusagen dieses epistemische Privileg behaupten, dann spielen wir den Leuten in die Karten, die für solche Autorisierungsprozesse solche Autorisierungsprozesse richtig finden. Ne? Also diese Frage von welchem Wissen wird was eigentlich zugeschrieben, und ich glaube, das will sie auch so ein bisschen zurückweisen.
Das ist ja wirklich hochaktuell. Also wenn man sich das bei den Arbeitern, den Arbeiterinnen anschaut, dann ist das ja heutzutage so ein großes Problem der politischen Linken, dass sie die anscheinend nicht mehr erreicht und die politische Rechte, also die AfD, das irgendwie gut schafft. In diesem Triggerpunktebuch von Steffen Mau ging es da zum Beispiel darum, dass man es irgendwie die Rechte geschafft hat, dass sich die Arbeiter trotzdem mit den, sagen wir, mit den Mächtigen identifizieren und auch so werden wollen wie die, und die noch Ärmeren quasi, das ist so das Feindbild. Und es gibt das ja auch, ohne das jetzt gleichschalten zu wollen, so ein bisschen, wenn wir jetzt diesen Anti-Woken-Backlash haben mit Trump und so, diese Tradwife-Geschichten und so, so eine starke auch Retraditionalisierungstendenzen, auch bei Frauen. Dann wird ja online oft so gesagt, aha, hier sieht man ja irgendwie, das kann ja gar nicht sein, dass die Frauen unterdrückt werden, denn sie gehen ja selber, wollen sie Ehefrauen sein oder sowas. Das sind ja ganz aktuelle Debatten, die irgendwie auf TikTok ausgefochten werden heute. Ich höre da aber nie den Begriff Standpunkttheorie. Ist das etwas, das tatsächlich verloren gegangen ist ein bisschen, dass man das rückbezieht und sagt, aha, das wurde eigentlich schon in den 80ern diskutiert und heute kann man darauf eigentlich zurückgreifen, auf diese Frage, ob nur aufgrund der Identität man tatsächlich ein epistemisches Privileg hat in bestimmten Debatten?
Ich glaube, eine These könnte ja sein, und das wäre auch mein Eindruck, wenn ich mir zumindest die politischen Debatten angucke. Ich habe das Gefühl, wissenschaftlich gibt es wirklich ein Comeback der Standpunkttheorie, aber das können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber rein politisch, glaube ich, ist es einfach verdeckt von diesem Schlagwort der Identitätspolitik, weil das sehr stark damit eng geführt wird und wurde. Ganz kurzer Punkt zu der Retraditionalisierung, da wäre ich echt vorsichtig, ja, weil natürlich gibt es diesen Trend, weil man sagen muss, die Tradwives, die wir im Internet sehen, sind natürlich die, die einen Job haben und die sozusagen sehr viel Geld über Werbung und durch diese Aufnahmen von so Videos, was ja nicht zu unterschätzen ist, ne? Das machen sie ja nicht mal eben nebenbei. Das ist ein Job, von dem ich mir wünschen würde, es den nicht gäbe, aber der ist natürlich trotzdem aufwendig, ja, rein zeitlich. Und auch sehr rentabel. Das heißt, die Leute, die sich da inszenieren als Stay-Home-Mom, sind zutiefst eingebunden, ne? In die Produktionsverhältnisse. Stimmt ja auch, ja. Also in diese.
Klar.
Deswegen ist es natürlich immer noch bemerkenswert, dass das so einen Zulauf hat oder so viele Likes bekommt. Aber ich bin da trotzdem immer so ein bisschen vorsichtig, jetzt ausgerechnet dieses Phänomen dann als eine Retraditionalisierung zu sehen, sondern eher eigentlich als eine in Wertsetzung von etwas, was von dem man denkt, dass das irgendwie vielleicht Anklang findet. Ja?
Genau, also aber was auf jeden Fall diskursiv irgendwie verfängt, dass es ein Phänomen ist, und darüber wird sich ausgetauscht.
Genau, absolut, genau.
Also ich meine, ich glaube, über das Verhältnis von Identitätspolitik und Standpunkttheorie könnten wir ein ganzes eigenes Gespräch machen, weil das sehr, sehr komplex ist. Jedenfalls, wenn man versucht, das nicht nur rein polemisch, diese Begriffe zu verwenden. Ich glaube, in der politischen Diskussion wird das größtenteils eher polemisch verwendet. Ja. Aber wenn man das nicht tut, dann müsste man, glaube ich, zwei Komplexitäten immer mitdenken. Das eine ist, was wir heute Identitätspolitik nennen, ist nicht unbedingt identisch zu dem, was Identitätspolitik genannt wurde, als dieser Begriff geboren wurde. Ja, das wäre sozusagen das müsste man überprüfen und jeweils gucken, wer verwendet das eigentlich wie. Und das zweite ist eben, dass die Standpunkttheorie keine einheitliche, also ich glaube, das, oder meine Hoffnung ist, dass dieser Reader das auch darstellt. Das ist keine einheitliche Theorie, sondern das sind sehr viele verschiedene Vorschläge, die haben bestimmte Gemeinsamkeiten, nämlich diese Idee, dass man einen Standpunkt über politische und erkenntnistheoretische Arbeit generieren kann, der einem eine bessere Einsicht in die Gesellschaft und insbesondere ihre Machtstrukturen verleiht, als das ohne diese Arbeit und insbesondere als das von den dominanten Machtpositionen aus möglich ist. Aber nochmal, wie man das tut und woran sich dieser Vorteil dann knüpft, das ist innerhalb des Feldes selber umstritten. Manche versuchen das an die Identität der Beteiligten zu knüpfen, das gibt's schon. Die meisten Stimmen sind da eigentlich eher kritisch, und würden zumindest sagen, also sozusagen, ich glaube, alle sind sich einig, dass es keinen Automatismus gibt, sondern dass das eben eine Errungenschaft ist. Und eine ganze Reihe von denen würde auch sagen, und das kann auch nicht an der Identität sozusagen alleine hängen, ne? Sondern es muss was anderes geben, ob das jetzt sozusagen die gesellschaftlichen Arbeitsverhältnisse sind oder sonst irgendwas. Aber wenn man ich sage das nur, um so Kurzschlüssen vorzubeugen, aber wenn man vor dem, sozusagen vor diesem Hintergrund diskutiert, dann glaube ich in der Tat, dass wir in den insbesondere Sozial- und Kulturwissenschaften derzeit ein Comeback der Standpunkttheorien, insbesondere auch migrantischer Standpunkttheorien sehen, die aber, glaube ich, nicht immer schon die volle sozusagen Geschichte dieses Theorietypus eigentlich inkorporiert haben. Und das ist dieser Reader, den wir rausgegeben haben, ist ja auch ein Werben dafür, dass man hier auf eigentlich schon erfolgte Reflexionsniveaus einsteigen kann und das nicht alles nochmal selber jetzt ein zweites Mal durchexerzieren muss. Und ich glaube, in den politisch-aktivistischen Kreisen gibt es auch eine Art von, wie soll ich das nennen, Vulgärstandpunkttheorie. Ja? Also eine Form der Idee, nur wer dasselbe erlebt hat, kann darüber legitim berichten, sprechen und so weiter. Das ist ja auch und das wird dann schon sozusagen als Standpunkttheorie ausgegeben. Und auch hier wäre unsere Intention ja zu sagen, das nicht einfach zu sagen, nein, ihr habt alle Unrecht und jetzt lest erstmal 500 Seiten
Ja.
Theorie, sondern vielleicht nur zu sagen, das ist unterkomplex, aber schau mal, der Kern der Einsicht da könnte was dran sein und hier sind übrigens Möglichkeiten, wie man das weiterentwickeln kann.
Okay. Also, ja, kann jetzt noch eine Stunde eigentlich darüber reden, über die Standpunkttheorien, aber es sind ja noch viele andere Sachen in dem Buch und da würde ich gerne auch noch mal drüber sprechen wollen. Sie schreiben in dem Grundlagenteil, dass es eigentlich so vier zentrale Grundbegriffe gibt, oder beziehungsweise schreiben Sie das in der Einleitung über dann den Grundlagenteil. Und einer ist situiertes Wissen von Donna Haraway, bei der Sie auch schreiben, dass die gerade die Standpunkttheorie stark kritisiert hat. Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
Genau, also das ist wirklich eine ganz interessante Grundeinsicht, weil sie einerseits sehr, wie soll ich sagen, umfassend das Feld geprägt hat. Also die Idee jetzt von Situierung in einem ganz basalen Verständnis, sowas wie Wissen ist kontextabhängig, Wissen ist historisch spezifisch, Wissen ist kulturell eingebettet, eingebettet in Machtverhältnisse. Das ist, glaube ich, ja sozusagen ein Konsens, wenn Sie so wollen, also einer der wenigen Konsense, auf die sich das Feld sozusagen festlegen lässt. Donna Haraway hat aber eine spezifische Ausformulierung dieser Idee vorgelegt, die eben insbesondere sehr identitätskritisch ist. Also sie sagt, die Standpunkttheorie à la Herzog, die doch sehr, sehr stark noch auf so eine Idee von Frau sein, Weiblichkeit, weibliche Erfahrung fußt, das hatten wir ja eben ein bisschen andiskutiert, ist problematisch, weil sie eben suggeriert, das würde sich so irgendwie ohne weiteres einstellen oder das hänge an irgendwelchen gemeinsamen Erfahrungen. Und Haraway versucht eben stark zu machen, dass Objektivität oder sowas wie eine gute Perspektive auf die Welt, eine gute Wissenschaft, eine gute wissenschaftliche Wissensproduktion, dass die auch was damit zu tun hat, dass man sich von sich selbst entfernt und sich selbst als etwas wahrnimmt, was eben nicht einfach dieser stabile, identitäre, subjektive Kern ist. Subjektiv in Anführungszeichen, das ist ja eigentlich der objektive Kern, ne? Weil sie, wie viele andere Vertreterinnen der feministischen Epistemologie eben argumentiert, dass die Position der Objektivität in den Wissenschaften, in den modernen Wissenschaften immer eine war, die im Grunde genommen ohne Körper ist, die, die eigentlich auf die Verkörperung von weißen Männern angewiesen ist. Ja? Also die sogenannte unmarkierte Position, die überhaupt nur die Welt objektiv wahrnehmen kann. Und Haraway sagt eben, naja, wenn wir eine bessere Objektivität wollen, eine, die nicht nur sozusagen diese eine Subjektposition privilegiert, brauchen wir eine Wissensproduktion, die nicht von diesem göttlichen Trick ausgeht, also einer entkörperten Sicht auf die Welt von oben, die es so aber nicht geben kann, sondern wir brauchen eine Sicht von innen, wenn Sie so wollen, eine Sicht, die verortet ist und die viele partiale Perspektiven verknüpft. Das ist etwas, was da manchmal so ein bisschen unter den Tisch fällt. Also sie sagt, die Objektivität, die ganz aperspektivisch war, die sozusagen einfach von oben auf die Welt geguckt hat, das ist eine schlechte Objektivität, weil sie eigentlich gar nicht offen ist für die Irritation durch andere Wissensbestände und durch die und auch nicht offen ist für die Verknüpfung unterschiedlicher Wissensbestände. Und sie sagt eben, eine feministische Wissenschaft müsste eine sein, die offen bleibt, die Perspektiven verknüpft und die nicht von so einem Subjektverständnis herkommt, wie ich es eben skizziert habe.
Also ist das, weil das ist ja jetzt bei der Standpunkttheorie auch so die Frage gewesen, die Menschen, die Wissen produzieren, bringen eine Identität mit oder haben sich dann aufgrund dieser Identität vielleicht einen Standpunkt erarbeitet, zum Beispiel den feministischen Standpunkt. Und gleichzeitig geht es, und das scheint etwas ganz Reichhaltiges zu sein, was die Wissenschaft weiterbringen kann. Und gleichzeitig scheint eben, Sie haben es jetzt gerade schon ein paar Mal angesprochen, diese Objektivität der Wissenschaft in dieser Wissensproduktion auch ganz wichtig zu sein, dass da nicht am Ende, so hatte ich jetzt das Gefühl beim Lesen, sowas rauskommt wie, naja, wir haben jetzt alle Leute von allen, aus allen Identitäten gefragt, wie sie das ungefähr so sehen. Und diese Masse an diesen Aussagen nennen wir jetzt Wissenschaft oder so. Sondern diese Frage, was ist denn dann aber noch objektiv, was ist dann tatsächliches Wissen, das ist schon eine, die hier auch im Zentrum dieser ganzen Theorien steht, oder?
Absolut. Vielleicht würde ich dann gleich nochmal an Frieda abgeben, aber ganz eine Fußnote vielleicht kurz zu dem Identitätsbegriff. Ne? Der spielt eigentlich gar nicht so eine riesige Rolle in diesen Debatten. Es ist so ein bisschen etwas, was auch durch den politischen Diskurs immer wieder, aufgebracht wird, reingelesen wird. Ne? Weil auch die Vorstellung, jemand bringt eine Identität mit, ist ja schon eine sehr spezifische. Und viele Positionen in dem Feld der feministischen Epistemologien würden so eine Vorstellung von Identität zurückweisen. Ne? Die würden sagen, das ist nichts irgendwie, was wir einfach haben oder was wir so mitbringen können. Und dann wissen wir ganz genau, was das ist. Sondern das ist eigentlich eine ganz poststrukturalistische Einsicht, ne, die man jetzt zum Beispiel für jemanden wie Foucault auch schon geltend machen könnte. Die Wissensproduktion selbst ist produktiv auch für die Subjekte, die sie machen. Ja. Das heißt, jede Identität oder Subjektivität, das wäre jetzt mein bevorzugter Begriff, verändert sich ja auch durch Wissensproduktion. Ne? Das fällt da manchmal so ein bisschen unter den Tisch, wenn man diese Vorstellung hat, ich trage irgendwie eine Identität an meine Forschung ran oder so. Aber das nur dazu und vielleicht, Frieda, willst du mal kurz übernehmen für den Rest der Frage?
Also ich glaube nach wie vor, das Buch, was man lesen muss, wenn man diese Identitätsfragen ernsthaft diskutieren will, ist Linda Alkoffs Visible Identities. Ja, das ist auch schon älter, aus den 90er Jahren, wenn ich, oder frühen 2000ern, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Und das ist, glaube ich, in meinen Augen sozusagen der beste Versuch, dieser Verwirrung Herr zu werden. Und heutzutage ist tatsächlich, hat sich leider der sozusagen dieses, ich habe eine Identität eingebürgert, als ob das so ein Besitz ist. Ja, das ist ja auch so eine komische Fiktion, ja. Aber lassen wir das. Objektivität ist tatsächlich einer der zentralen Streitfragen in dem Feld der feministischen Erkenntnistheorien. Vielleicht kann man das so zusammenfassen, und da ist Sandra Harding wahrscheinlich die wichtigste Position in dem Buch, das wir jetzt rausgebracht haben. Vielleicht kann man es so zusammenfassen, dass es oft so schien, oder zumindest einigen der feministischen Erkenntnistheoretikern schien es so, als ob bestimmte Strömungen im Feminismus selber Objektivität nur als Feind ansehen. Also die Vorstellung, dass Katharina hatte es gerade eben schon beschrieben, dass Objektivität eigentlich eine Maske des weißen bourgeoisen Mannes ist und die gelte es sozusagen zu zerstören. Ich glaube, die meisten, wenn nicht alle, die sich auf dem Feld der feministischen Epistemologien bewegen, haben immer gesagt, so stopp, 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 stopp. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass wir Objektivität per se ablegen können. Also es geht uns doch gerade darum, bessere Wissenspraktiken zu schaffen. Und was soll besser heißen, wenn nicht sozusagen unverzerrtes Wissen, also von Vorurteilen und so weiter, unverzerrtes Wissen. Das heißt, wir brauchen schon einen Begriff von Objektivität, aber wir brauchen einen anderen Begriff von Objektivität. Und sowohl Haraway als auch Sandra Harding machen eigentlich Vorschläge in diese Richtung. Also wie können wir Objektivität denken, wenn wir sie nicht sozusagen als klassisch aperspektivisch über den Dingen schwebende Perspektive verstehen dürfen. Zu Haraway hat Katharina eigentlich schon alles gesagt. Ich würde bei noch das Stichwort starker Objektivität einwerfen. Das ist der Vorschlag von Harding gewesen, die im Prinzip, ich verkürze das jetzt ein bisschen, darauf hinausläuft zu sagen, in der Wissenschaftspraxis müssen die sozialen Voraussetzungen dieser Praxis genauso kritisch überprüft werden, wie man sozusagen innerwissenschaftlich alles andere auch überprüft. Das heißt, dass sozusagen die sozialen Existenzbedingungen der wissenschaftlichen Praxis gehören genauso auf den Prüfstand innerhalb dieser Wissenschaftspraxis gestellt, wie der Rest. Das nennt sie starke Objektivität und damit würden sich eben sozusagen androzentrische oder sexistische Verzerrungen vermeiden lassen.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Was muss auf den Prüfstand gestellt werden?
Die sozialen Bedingungen der wissenschaftlichen Praxis selbst. Also die sozialen Bedingungen, wenn wir jetzt, was weiß ich, an soziologisches Forschungsprojekt denken, dann gehört mitreflektiert nicht nur, was weiß ich, wie soll mein Fragebogen aussehen, wer geht ins Feld, wie geht man ins Feld, wie kriege ich Zugang und so weiter und so fort, sondern es gehört auch die Reflexion darauf hinzu, aus welchem Kontext kommt eigentlich diese Forschung? Wer macht die? Welche Institutionen sind beteiligt? Wie sind die sozial positioniert und so weiter und so fort? Welche Formen von Subjektivitäten, Meinungen und so weiter sind da drin vorherrschend? All das gehört mitreflektiert in dem Forschungsprozess selbst. Also es ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber ich glaube nicht unzulässig.
Ja, und ich meine, vielleicht um das zu verdeutlichen, vielleicht ein bisschen, sie sagt halt, die Objektivität, die das nicht tut, ist schwach. Also sie sagt, das ist eigentlich ganz interessant, ne, zu sagen, die Objektivität, die behauptet, sie wäre losgelöst von der Welt, sie ist nicht verortet, sie hat nichts zu tun mit Forschungsförderungsstrukturen oder was weiß ich, ist eigentlich eine schwache, ja, weil sie ein Teil der relevanten sozialen Realität ausblendet, die diese Forschung aber prägt. Ja, also ich finde, darüber wird es manchmal noch so ein bisschen greifbarer, was gemeint ist.
Das finde ich interessant, weil das ja auch heutzutage ist ganz anderes Feld, aber ich mache auch Filmkritik und ich kenne das manchmal so aus der Filmkritik, Kulturkritik, wo immer so gesagt wird, das kann man ja nicht objektiv machen, also ist das rein subjektiv. Mhm. Also das Kunstverständnis ist zum Beispiel rein subjektiv oder so, was man für ein schönes Gemälde hält oder sowas. Und da war mein Standpunkt immer zu sagen, na ja, nur weil wir nicht klare objektive einen Regelkatalog aufstellen können, was ein schönes Gemälde ausmacht, heißt das nicht, dass jede Person das für sich selbst im stillen Kämmerlein in einer Privatsprache entscheidet, sondern das ist irgendwie intersubjektiv, das sind Aushandlungsprozesse und so weiter und so fort. Das scheint mir auch eine immer eigentlich noch sehr aktuelle Debatte zu sein, weil man oft, glaube ich, ist jetzt wiederum nicht auf die Kunst bezogen, aber nach so dem Konstruktivismus oft in den Raum schmeißt, naja, Objektivität gibt's ja eh nicht, aber das ist ja etwas, was wir schon, also haben Sie ja gerade gesagt, irgendwie nicht aufgeben können, wenn wir überhaupt Wissenschaft betreiben wollen, dass es irgendwie sowas geben muss oder wir uns irgendwie daran annähern müssen wahrscheinlich.
Das ist, glaube ich, ein anderes Missverständnis, wogegen sich unser Band auch richtet, ne? Also diese Idee, dass nach einer Wissenschaftskritik oder nach einem konstruktivistischen Nachdenken sozusagen die Welt in einen radikalen Perspektivenpluralismus verfällt und die einfach gerade auch im wissenschaftlichen Kontext sozusagen gleichberechtigt nebeneinander stehen, das würden wir halt mit dem Feld feministischer Epistemologien stark zurückweisen. Ne? Natürlich gibt es bessere und schlechtere Darstellungen der Welt und auch durchaus Kriterien methodologischer Natur, jetzt beispielsweise in der Soziologie, ne, die man ins Feld führen kann. Aber Frieda, bitte ergänzt das noch. Wir wollten gerade gleichzeitig was sagen. Ja.
Nee, das ist genau richtig, was du sagst. Und ich wollte eigentlich nur noch eine ganz orthodoxe philosophische Position hinterher schieben. Ja. Diese Idee, es gäbe entweder Objektivität oder Subjektivität, ist eine der seltsamsten Dichotomien, die ich kenne, weil das ja einfach fürchterlicher Quatsch ist. Ja, also es ist sozusagen, wenn man es argumentationslogisch durchdenkt, ist es einfach sozusagen das Argumentieren mit einer falschen Dichotomie. Und das ist, glaube ich, sozusagen deswegen einer der Kernpunkte der feministischen Erkenntnistheorie, ist zu sagen, wir müssen uns nicht für oder gegen Objektivität entscheiden, das können wir sowieso nicht, sondern wir müssen Objektivität neu verstehen, anders verstehen. Ja, bestimmte Vorstellungen von Objektivität sind defizitär, aber das heißt mitnichten, dass wir irgendwie Objektivität aufgeben, ganz im Gegenteil. Wir halten daran sogar entschieden fest, nur auf eine Weise, die sozusagen haltbarer ist als die alten Vorstellungen.
Jetzt sind wir ja schon, geraten wir langsam zum Ende, aber haben ja vieles noch gar nicht angesprochen. Könnten Sie vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Also wir haben schon ein bisschen was zu den Grundlagen und zur Genese besprochen. Wie ist das denn jetzt? Der dritte Teil ist ja die Gegenwart. Was sind heute so vielleicht die Konfliktlinien oder die Debatten? Und es würde mich natürlich auch interessieren, wie Miranda Fricker da reinspielt, weil wir natürlich über die schon ein bisschen gesprochen haben.
Genau, die Diskussionen, also das versuchen wir ja auch stark zu machen, also Diskussionen über epistemische Ungerechtigkeit und epistemische Gewalt, über die Dekolonisierung von auch feministischen Erkenntnistheorien, aber auch Erkenntnistheorien insgesamt. Das scheinen mir zentrale Themen, die jetzt auf der Agenda stehen, ja, in diesem Feld. Und jetzt speziell zu Ihrer Frage nach Miranda Fricker, da bin ich etwas kritischer wahrscheinlich als viele. Also ich glaube, das war schon ein genialer Wurf, dieses Buch 2007, Epistemische Ungerechtigkeit. Was das leistet, muss man sich vielleicht kurz nochmal vor Augen führen, bevor ich ein paar Kritikpunkte nenne. Also was das leistet, ist, ein Vokabular zu entwickeln, mit dem man die Verknüpfung von Macht und Wissen analysieren kann, die anschlussfähig ist an eigentlich eine sehr orthodoxe Form analytischer Erkenntnistheorie, die immer sich gewehrt hat gegen solche Vorstellungen. Ja, also die immer abgewehrt hat die Vorstellung, es könnte auch nur sowas wie ein legitimes Analyseinteresse an der Verbindung von Macht und Wissen geben, weil die einzige Verbindung, die es geben kann, sozusagen eine negative ist, ja, also wo Macht ist, wird Wissen verzerrt oder verfremdet oder ausgelöscht und mehr muss man dazu eigentlich gar nicht wissen, ja, also und hier bietet Fricker ein nuanciertes Vokabular an, um über diesen Zusammenhang nachzudenken. Und und ich glaube, deswegen ist das auch auf so fruchtbaren Boden gefallen. Ja. Ich würde jetzt noch zwei oder drei negative Punkte anführen, warum ich glaube, dass das im Bereich, wenn man aus der feministischen Erkenntnisperspektive da drauf guckt, nicht ganz so gelungen ist. Und die frühen Rezensionen zeigen das übrigens auch ganz gut. Das kann man sich mal angucken. Also das Erste ist natürlich, dass sie von diesen feministischen Erkenntnistheorien, die eigentlich ja seit dem Start über nichts anderes handeln, als die Verbindung von Macht und Wissen, praktisch kein Wort verliert. Und das hat was, glaube ich, mit einer spezifischen Geschichtslosigkeit analytischen Philosophierens zu tun, die gerne immer wieder behaupten, sie wären die Ersten, die Thema X behandeln. Ja.
Ich erinnere mich, es war ein Kritikpunkt in unserer Folge auch, ja, jetzt.
Ja, und das wurde ihr auch von verschiedenen Feministinnen ja vorgeworfen, dass sie hier sozusagen ein ganzes Feld abblendet. Und ich glaube, der Vorwurf ergeht zu Recht. Ein zweites Problem ist, dass sie letztlich eine individualistische Perspektive auf Wissen und Macht bietet. Ja, also epistemische Ungerechtigkeit wird bei ihr ja in zwei Formen analysiert, also testimoniale und hermeneutische Ungerechtigkeit. Und der wesentliche Ausgangspunkt ist eben die testimoniale Ungerechtigkeit und das sind Face-to-Face Konzeption und sozusagen alles, was gesellschaftlich relevant ist, wird eigentlich nur eingebracht in diese Betrachtung, indem es als die Vorurteile der Beteiligten, also der Sprecherin oder der Hörerin, geframed wird. Und das ist natürlich ein radikal individualistischer Blick auf Gesellschaft, die letztlich als eine Ansammlung von an sich schon irgendwie fertigen Individuen gesehen wird. Das ist jetzt keine unübliche Perspektive und man kann die auch verteidigen. Aber ich halte sie für relativ falsch, muss ich sagen. Also ich glaube, sozusagen, sobald man auch nur irgendwie den Anschluss an die Sozialwissenschaften sucht, ist man gut beraten, diese Art von Robinsonade in der Sozialtheorie über Bord zu werfen. Und ich glaube, last but not least, dieser Individualismus führt sie dann auch dazu, die Fragen der Verknüpfung von Macht und Wissen eigentlich ethisch zu betrachten oder vielleicht moralisch, aber nicht politisch. Und ich meine, sie sagt ja auch ganz am Ende des Buches, gibt es so einen Satz, wo sie sagt, na, sie hofft, dass sozusagen sich diese Behandlung auch für das Politische fruchtbar machen lassen. Und ich glaube, die Diskussion seither hat darauf ganz stark reagiert. Also wenn sie sozusagen die Leute, die jetzt wirklich in dieser Epistemic Injustice-Industrie arbeiten, ja, Christy Dodson oder Gail Porthaus oder José Medina oder so, die haben eigentlich alle dort angesetzt zu sagen, das vernachlässigt die politische Pointe. Ja, und die müssen wir nachtragen. Und ich glaube sozusagen, die Begriffsentwicklung geht in diese Richtung. Aber insgesamt finde ich das Feld so ein bisschen scholastisch. Ja, also es wird sehr viel mit neu erfundenen Begriffen gearbeitet. Und sehr wenig geguckt, ob man da nicht auf Analysen eigentlich aufbauen könnte, die längst sozusagen vorliegen, unglücklicherweise halt nicht aus der analytischen Philosophie. Also ich meine, Linda Alkoff selbst und zum Teil auch Charles Mills, etwas ambivalenter, haben zuletzt jetzt in Aufsätzen so aus den letzten 5, 6 Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass viele Analysen zur Erkenntnistheorie des Nichtwissens, die ja für uns auch ein weiteres Feld wäre, sozusagen was aktuell gerade bearbeitet wird, dass die eigentlich den Ideologiebegriff neu erfinden, ohne das zu wissen.
Ah, okay. Könntest du dazu noch ganz kurz was sagen? Was ist dieses Feld des Nichtwissens?
Ah, da geht es darum, dass es sozusagen Nichtwissen mittlerweile nicht mehr nur als ein Mangel an Wissen, also als eine Leerstelle oder also negativ analysiert wird, sondern im Gegenteil als eine aktive Praxis, die sozusagen verhindert, dass zu bestimmten Dingen Wissen entsteht. Also klassisch Charles Mills weiß es nicht Wissen, sozusagen die westlichen Gesellschaften produzieren bestimmtes Nichtwissen in Bezug auf Rassismus. Also sie schützen sozusagen sich vor der Erkenntnis, rassistische Gesellschaften zu sein, indem sie systematisch Nichtwissen über rassistische Zusammenhänge produzieren. Ich meine, sehr schön bestätigt sozusagen in der deutschen Bundespolitik, wenn es um die Studie zu systematischem Rassismus in den Sicherheitsbehörden geht, die ja immer wieder verhindert wurde. Und da gibt's flaggen wir ja auch aus als eines der Felder, das im Moment sehr en vogue ist und auch interessante Ergebnisse liefert. Aber auch da gibt es eben diese Gefahr, dass sozusagen manche jedenfalls die älteren Diskussionen einfach vollständig ignorieren. Und ich meine, Ideologie ist nun mal der ältere Begriff, der eigentlich ja genau diese Form sozusagen von Vermischung von Wahrheit und Unwahrheit in der politischen Praxis bezeichnet. Ja, wenn man jetzt an Marx, die Frankfurter kritische Theorie oder auch französische Vorschläge wie Althusser oder so denkt, dann gibt es da eigentlich eine 250-jährige Tradition, über diese Verhältnisse nachzudenken. Und ich glaube, da ließe sich viel lernen, wenn man sozusagen das mit einbezieht. Und ich glaube, es gibt jüngere Kolleginnen und Kollegen, die das schon längst auch jetzt anfangen zu tun.
Und ein Grund dafür ist aber auch, ne, dass die akademische Philosophie sich ja sehr stark von den Sozialwissenschaften entfernt hat, ne? Und wir ja auch durch die Co-Herausgeberinnenschaft eigentlich unterstreichen wollen, dass wir das eigentlich wichtig finden, ne? Dass Sozialwissenschaften und Philosophie da auch irgendwie nicht ganz auseinandertreten. Gerade in dem Feld, ne, wo es viel um Verortung geht, um Historizität von Wissensbeständen. Sowas wie epistemische Ungerechtigkeit hat natürlich eine Geschichte, also eine umkämpfte Geschichte. Und das würden wir halt eben wichtig finden. Und Positionen, die das natürlich auch stärker machen, also jetzt jemand wie Bambra, die ist eben Soziologin, ne, die auch für etwas über epistemologische Ungerechtigkeit dann schreibt, die hat sozusagen dann auch stärker dieses Geschichtsbewusstsein, ne, wo es dann eher darum geht, eigentlich auch nochmal die kritische Theorie zu einer Selbstkritik einzuladen. Und das ist noch ein weiteres Motiv, was wir sehr wichtig finden, ne? Also so eine selbstkritische Haltung gegenüber der eigenen Theoriebildung und Wissensproduktion, die eben auf die eigenen Vorannahmen schaut und jetzt im Fall von Bambra, Bambas Kritik an der kritischen Theorie eben auch die kolonialen Wurzeln des eigenen Denkens reflektiert und überwindet im besten Fall.
Sehr spannend alles. Was würden Sie denn sagen, wenn, also natürlich ist das Buch hier allen empfohlen, die sich dafür interessieren, wenn Sie jetzt Werbung machen müssten für so einen Text, den man auf jeden Fall in den aktuellen Debatten jetzt nochmal lesen soll oder eine Idee oder sowas, die man auf dem Schirm haben sollte, was würden Sie sagen, was ist das?
Wahrscheinlich ist es schon der Wiley-Text, Frieda, oder was meinst du? Weil der so aufräumt, also von Alison Wiley, ich glaube, Frieda hatte sie vorhin schon einmal aufgerufen und zitiert, aus den 90er Jahren, ja, ein Text über die Frage des Standpunkts, wo sie im Grunde die ganze Debatte nochmal systematisiert und so ein bisschen aufräumt mit vielen Schwierigkeiten, die in einer, wir haben es jetzt ja auch so ein bisschen gesagt, in einer vulgären Aufnahme davon und ja auch einer Instrumentalisierung, ne, von rechts, auch von solchen Argumenten aufräumt. Also das würde ich schon sagen, dass der sehr wichtig ist. Ich meine, mir sind alle Texte wichtig, ja, aber wenn Sie jetzt sagen, hey, dann würde ich vielleicht sagen, der, weil der wirklich auch so im positiven Sinne mal ausnahmsweise versachlicht.
Ich nehme mir jetzt mal raus, noch zwei Texte zu nennen, weil also ich finde, Wiley ist ein super Vorschlag, sozusagen, wenn man jetzt auch in unserem Gespräch nochmal zurückkommen will auf die Frage von Standpunkttheorie und aktuellen Fragen, wie verhält sich das zu Identitätspolitik und so, dann ist das, glaube ich, auch, also da hat Katharina recht, das ist der Text, den man lesen muss. Ich möchte noch zwei andere nennen, wenn man so sich mit dieser Dekolonialismusfrage jetzt nicht nur sozusagen für die kritische Theorie, sondern im weiteren Sinne beschäftigen, würde ich den Text von Linda Alkoff empfehlen, der auch den Vorzug hat, dass er sehr kurz ist. Also den kann man sehr schnell lesen. Und der vielleicht lustigste Text, und das ist mir schon auch wichtig, ja, also Theorie macht ja auch Spaß. Der lustigste Text in diesem Band ist, glaube ich, der von Nancy Tuana. Also man sollte diesen Band nicht weglegen, ohne den Text gelesen zu haben.
Zur Erkenntnis kommen, der Orgasmus und die Epistemologie des Nichtwissens.
Ja. Ja, der ist auch bahnbrechend und auch ein Beispiel für das gelungene Gespräch von einer eher sozialwissenschaftlichen und einer philosophischen Perspektive. Ja, und historisch natürlich. Also es ist bahnbrechend auch, keine Frage. Ja.
Und dann, ja, bleibt mir nur, Ihnen zu danken für diese ganzen Einblicke und das Gespräch.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Und wir anderen hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.